Dann kommen wir zum letzten Fall. Freut mich auch sehr, dass der Dr. Gernot Engstl sich bereit erklärt hat, in dieser Runde auch einen sehr, sehr interessanten Fall zu präsentieren. Gernot ist ausgewiesener Onkologe am St. Anna. Die meisten kennen ihn eben.
Ja, von mir noch einen schönen Abend und ein herzliches Willkommen. Ich möchte gleich vorausschicken, das ist ein Fall, der uns im St. Anna Kinderspital ein paar Tage beschäftigt hat und die Kollegen auf der Kinderklinik, auf der Neuroonkologie mehrere Monate beschäftigt hat. Vor allem die Alicia Baumgartner und der Johannes Gojo haben das sehr akribisch auch aufgearbeitet. Viele Unterlagen sind von Ihnen auch. Gekommen zu uns, angekündigt war ein 14-jähriger Patient, der eigentlich bis jetzt unauffällig war, sich dann in einem peripheren Spital vorgestellt hat, weil er seit 2 Wochen zunehmende, anhaltende Kopfschmerzen hatte und dann auch nächtens das ausgeprägt war, kombiniert teilweise mit nüchternen Erbrechen. Und dann ist eigentlich was passiert in der Zeit der Transferierung da. Im Rettungsauto hat dann die Mutter davon berichtet, dass er erstmalig somnolent geworden wäre, weggetreten worden wäre und zeitweise auch verwaschen gesprochen hätte und sich Wortfindungsstörungen geboten hätte. Die Familienanamnese des Patienten war eigentlich unauffällig, bis auf einen Onkel, der mal eine Erkrankung hatte, onkologischer Natur. Zu uns gekommen ist ein 14-jähriger Bursche, der eigentlich nicht so schlecht vom Allgemeinzustand her war. Vom internen Status ist eine Bradykardie aufgefallen, ansonsten war er eigentlich weitestgehend unauffällig. Hat, wie bereits berichtet, aus dem Peripheriespital über Kopfschmerzen geklagt, kein Meningismus, keine Hirnnervenausfälle, keine sensomotorischen Ausfälle. Also soweit eigentlich ein unauffälliger neurologischer Status. Im ophthalmologischen Status hat man schon eine Pupillenprominenz gesehen, aber auch die jetzt nicht übertrieben ausgeprägt. Es hat dann ein kraniales MRT gegeben, ein Wirbelsäulen-MRT gegeben, wo eigentlich weitestgehend unauffällige Befunde waren, ohne Zeichen eines erhöhten Hirndrucks. Auch ein FDG-PET wurde als unauffällig befunden. Im EEG hat man schon regionale Verlangsamungsherde ohne Zeichen einer erhöhten Erregungsbereitschaft gesehen, aber das war jetzt auch nicht sehr spezifisch zuordnenbar. Auffällig war der Liquor. Im Liquor ist doch eine deutliche Proteinerhöhung feststellbar gewesen, auch ein Laktat von 5,9 und eine Glukose von nur 21 Milligramm pro Deziliter. Die Infektionsdiagnostik aus dem Liquor, die sehr breit verschickt wurde, war allesamt unauffällig. Auch sämtliche verschickten Tumormarker, sowohl aus dem Liquor als auch aus dem Blut, waren unauffällig. Aber es wurden auffällige Zellen gefunden im Zytospin. So in Gruppen liegende große Zellen mit großen Kernen und knappem Zytoplasma, wo wir jetzt einmal auf den ersten Eindruck nicht genau wussten, wie wir die zuordnen sollen. Auffällig war auch, dass die Lumbalpunktion gleichzeitig auch eine therapeutische Funktion hatte, weil die Kopfschmerzen waren eigentlich schlagartig besser. Es ist auch das Erbrechen für 2 bis 4 Tage eigentlich sistiert. Der Patient ist deutlich aufgeklart, war eigentlich die ersten 24 bis 48 Stunden nach der Lumbalpunktion war er eigentlich weitestgehend beschwerdefrei, muss man sagen. Ja. Dann haben wir den Patienten auf die Kinderklinik geschickt und die Kollegen dort haben noch einmal die Diagnostik vervollständigt bzw. durchgeführt. Es ist dann ein Gadolinium-Kontrastmittel-MRT gelaufen, wo man diese ganz feinen Kontrastmittel-Enhancements sieht. Die Pfeile markieren das, das ist aber, wie gesagt, aber eine Spur dessen. Und sie haben auch einen Metonion-PET-CT gemacht und da sieht man schon eine Anreicherung. Man kann es, glaube ich, ganz gut erkennen, auch als Nicht-Nuklearmediziner. Dann wurde der Beschluss zur Biopsie gefällt. Im histologischen Schnitt sieht man eine perivaskuläre Infiltration durch maligne Zellen. Und die Pathologen haben da schon von einer primär diffusen leptomeningealen Melanomatosis gesprochen. Insgesamt war die Operation relativ, die Operation selber war komplikationsbehaftet und vor allem auch der postoperative Verlauf mit einer bilateralen temporalen Ischämie. Der Patient war gute 3 Wochen dann intubiert und auf der Intensivstation. Und dann haben die Kollegen auf der Kinderklinik ein sehr intensives therapeutisches Management bereits begonnen. Man sieht da den Verlauf, die Verwendung der Immuntherapie und vor allem eine extrem intensive intraventrikuläre Chemotherapie. In weiterer Folge auch PD-L1-Inhibitoren und weitere Immuntherapeutika. Man sieht auch ganz gut den Verlauf der Glucose-Protein und auch die Zellen im Liquor und sieht jeweils was jeweils zu den einzelnen Therapieumstellungen geführt hat. Wenn man sich das im Verlauf anschaut, dann sieht man, das ist jetzt mit dem vorherigen Bild, das ist korreliert, wo man immer wieder den Progress der Erkrankung sieht. Und man sieht schon in den letzten Bildern, wie ein diffuses Einwachsen in die Hirnsubstanz auch zu sehen ist. Die primär diffuse leptomeningeale Melanomatosis ist ein extremst seltener Tumor. Die malignen Zellen stammen ursprünglich von Melanozyten ab, die in die Leptomeningen während der embryonalen Entwicklung migrieren. Es werden 4 Gruppen unterschieden. Die umschriebene Melanozytose, die benign ist, das Melanom, welches natürlich maligen ist, die primär diffuse leptomeningeale Melanozytose, die benign ist, und die primär diffuse leptomeningeale Melanomatose. Klassischerweise die klinischen Symptome sind Zeichen eines erhöhten Hirndruckes, NONA mit Kopfschmerzen, Schwindel, Erbrechen, können auch andere Formen neurologischer Auffälligkeiten auftreten, wie Krampfanfälle, Hirnnervenparesen, Ataxie sollte das heißen, Intelligenz- und Gedächtnisverluste, psychiatrische Veränderungen können vorkommen. Diagnostik NONA mittels Schädelschnittbildgebungen. Wichtig ist, es ist, weil wir heute schon bei der Tuberkulose waren, in relativ vielen Fällen mit einer basalen Meningitis, sprich die wiederum ja klassischerweise für eine zerebrale Tuberkulose wäre, differenzialdiagnostisch verwechselt worden, weil das Bild sehr ähnlich sein kann. Diagnosestellung über Biopsie. Wichtig ist auch, wir haben zwar im Liquor maligne Zellen feststellen können, das ist aber sehr häufig nicht der Fall, dass man Tumorzellen auch im Liquor feststellen kann. Hingegen die auch bei uns festgestellten Veränderungen der Liquorzusammensetzung, also erhöhtes Protein, erniedrigte Glucose und Bleozytose, das kann vorkommen oder kommt relativ häufig vor. Ja, Therapien, es gibt natürlich überhaupt keine Standardtherapien dafür, es sind absolute Raritäten. Versucht wurde Chemotherapie, Immuntherapie, auch Bestrahlung wurde versucht. Prognose ist äußerst ungünstig und die mittlere Überlebenszeit beträgt nur ca. 10 Monate nach Auftreten der ersten Symptome. Das ist auch bei diesem Patienten leider gewesen, dass er nach 7 Monaten insgesamt verstorben ist. Man muss aber sagen, dass er zwischenzeitlich eine doch eine deutliche Besserung immer wieder der Symptome hatte. Vor allem die intraventrikuläre Chemotherapie hat wohl deutlich zur insgesamten Verbesserung des Allgemeinzustandes und der Vigilanzstörungen beigetragen. Aber wie alle anderen Patienten auch, hat er das leider nicht überlebt.
Vielen Dank, Herr Nack, dass du dir die Mühe gemacht hast, einen Fall, wo wir oder auch du insbesondere nur am Anfang involviert warst, zu präsentieren und auch hier die Kinderklinik zu würdigen. Darf ich vielleicht fragen, aber ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich habe gesehen, es ist natürlich das Trametinib eingesetzt worden und die Checkpoint-Inhibitoren, also klassische Melanom-Substanzen. Genau. Spielen da ähnliche molekulargenetische Veränderungen eine Rolle wie beim Melanom?
Also der Johannes Gojo hat das ja akribisch aufgearbeitet mit seinem Team. Es gibt eine ganze Anzahl an Veränderungen molekulargenetischer Ebene. Er hat auch quasi die Liquid Biopsy, darauf bin ich jetzt gar nicht hinten eingegangen, vor allem mit NRAS, zeigen können, dass man damit eigentlich ein sehr gutes Krankheitsmonitoring machen kann über den Liquor. Von den molekulargenetischen Veränderungen, es gibt insgesamt sehr wenige Fälle, dementsprechend ist es schwierig und viele sind noch gesammelt aus einer Zeit, wo das gar nicht Standard war, zu machen. Aber natürlich ist eine enge Verwandtschaft, wenn auch eine Abgrenzbarkeit zu Melanomen da.
Danke. Sonst Fragen, Georg?
Ich wollte fragen, ist die Erkrankung am Schluss auf das zentrale Nervensystem beschränkt geblieben oder generalisiert? Weißt du das?
Es war zentral nervös, also überall, wo Liquor hingekommen ist sozusagen, also inklusive der Wirbelsäule, also des Rückenmarks. Und.
Fiona, hast du?
Die Zellen, die man initial im Liquor gefunden hat, waren das dann die maligne veränderten Melanozyten und hätte es da die Möglichkeit gegeben, durch irgendwelche Färbungen schon durch die Liquorzytologie der Diagnose näher zu kommen?
Also ich weiß nicht, ob sich irgendein Pathologe trauen würde, aus diesen Zellen eine Diagnose zu machen. Also wir haben keinen gehabt, soweit ich weiß. Aber du, Dominik, du warst ja auch involviert. Also das.
Ich glaube, die Pathologen haben das ja auch im Liquor dann, weil wir sehr viel Liquor gewonnen haben im Zuge der Therapien, auch nochmal aufgearbeitet, noch, um das mit der Liquid Biopsy zu vergleichen. Und die Zuordnbarkeit war schwierig.
Okay, dann danke ich dir, Gernot, und würde die abschließenden Worte der Sitzung dem Georg übertragen.
Ja, ich wollte mich bedanken bei den umfassenden differenzialdiagnostischen Darstellungen, die wirklich fächerübergreifend interessant waren. Bedanke mich auch beim Publikum und bei meinem Co-Moderator. Herzlichen Dank noch auch allen, die am Bildschirm daheim zugesehen haben. Schönen Abend noch.